Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Zeit gerade, die nachösterliche, ist fast inflationär angefüllt von Geschichten, in denen Jesus Menschen begegnet. Das hätten wir ja auch gern, dass jetzt die Türe hier der Kirche aufgeht und er hereinkäme und nicht nur am Kreuz hinge, dass er leibhaftig käme. Wie wir gerade im Evangelium gehört haben, so ein kleiner Thomas, der steckt ja in uns allen. Nach dieser Begegnung, da startet unser heutiger Predigttext, das 21. Kapitel des Johannesevangeliums, die ersten 14 Verse. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Nun, liebe Schwestern und Brüder, mit dem Johannes ist das so eine Geschichte. Wenn wir die drei Evangelien der Synoptiker anschauen, haben sie eigentlich alle den gleichen Aufbau, den gleichen Ablauf. Nur Johannes ist da etwas sprunghafter. Das liegt daran, dass sein Schwerpunkt auf der theologischen Aussage und nicht auf der reinen Geschichtsschreibung war. Haben wir gerade noch gehört, dass Jesus in Jerusalem den Jüngern erschienen ist, hupft's ein paar Verse weiter, dass die Jünger schon am See Tiberias sind, also am Galiläischen Meer, und dort fischen, ihrem ganz normalen Beruf nachgehen. Ja, der Hintergrund ist schon, dass man schwer und vermutlich richtigerweise vermutet, diese Geschichte stammt nicht mal von Johannes selbst, sondern ist im johannäischen Stil von einem seiner Jünger angefügt worden. Und solche Begegnungsgeschichten zwischen Gott, zwischen Jesus und Mensch, die waren damals nötig und das war vermutlich auch der Grund, diese Geschichte noch anzufügen. Denn der Zweifel der Menschen, ob Jesus wahrhaftig auferstanden ist, der hat immer wieder und immer wieder genagt. Gehen wir aber die Geschichte mal einzeln durch. Es waren sieben Jünger beieinander. Simon, Petrus, der Thomas, die Zebedaiden, ein Nathanael aus Kana und noch zwei andere Ungenannte. Interessant. Johannes spielt ja gern mit Zahlen. Habt ihr mitgezählt? 7. Mathematik, 6. Klasse. Was ist 7 für eine Zahl? Eine Primzahl. Nur durch sich selber oder durch 1 teilbar. Merken wir uns. 7 Jünger waren beieinander und Petrus spricht, was er will. Ich will fischen gehen. Die anderen sagen, geh mal mit. Warum ausgerechnet Petrus? Naja, aus der Sicht der frühen Kirche, Petrus ist derjenige, der den Primat hatte, der wichtigste aller Apostel. Also muss er auch unter den Jüngern das Sagen haben. Und er sagt nicht, habt ihr nicht auch Lust, fischen zu gehen? Können wir uns einigen? Nein, ich will fischen gehen und ihr müsst mir nach. Frühe kirchliche Monarchie. Aber wie das so ist, Petrus will was. Sie arbeiten die ganze Nacht und das tut man ja letztlich auch. Man fährt spätestens am frühen Morgen hinaus, um zu fischen. Aber so waren sie die ganze Nacht unterwegs und finden nichts, gar nichts. Die Vergeblichkeit des menschlichen Tuns. Na, wie oft erfahren wir das, wenn wir uns nur auf die eigenen Kräfte verlassen, dass am Ende nichts rauskommt, bei aller Anstrengung und aller Mühe. Und die 7 haben sich ganz bestimmt angestrengt nachts in ihrem Bötchen. Sie fingen nichts. Und als der Morgen dämmerte, sehen sie eine Gestalt am Ufer. Sie wissen nicht, wer diese Gestalt ist, aber Johannes, beziehungsweise der Verfasser, dieser Johannes Jünger, der stellt klar, es ist Jesus, aber die Jünger wussten es nicht. Auch so eine Geschichte, die sich immer wieder fortsetzt. Wie oft haben die Jünger Schwierigkeiten, Jesus zu erkennen? Die Emmaus-Jünger latschen den ganzen Tag mit ihm und merken es nicht. Thomas will es nicht glauben. Und hier sehen sie ihn stehen und erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn auch nicht, als er mit ihnen redet, mit einer ganz ungewöhnlichen Anrede. Jesus sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? An keiner anderen Stelle im Evangelium nennt Jesus seine Jünger Kinder. Also man kennt ja im Unterfränkischen das, wenn man irgendwie genervt ist und sagt, Kinnersch, jetzt hört's einmal auf. Und da können die Kinnersch so alt sein, wie sie wollen. Ne? Wie viel traut Jesus da seinen Jüngern zu, wenn er sie Kinder nennt? Habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten, nein. Sie erkennen ihn immer noch nicht. Als hätten sie die Stimme noch nicht gehört. Dann sagt dieser vermeintlich Fremde von außen, werft das Netz nochmal aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Erinnert uns ja doch an den Fischzug des Petrus. Werft nochmal aus. Nur hier widerspricht keiner. Sie machen's. Und sie finden. Und sie finden unendlich viel. Sie haben Erfolg, nachdem sie den Auftrag Jesu erfüllen, obwohl sie ja noch gar nicht richtig umrissen haben, dass es der auferstandene Herr ist. Aber das trifft uns auch manchmal, dass er uns begleitet, dass er uns so manchen Auftrag gibt und wir erst nach längerer Zeit oder im Nachhinein erkennen, dass er es war, der uns da geleitet hat. Und nicht immer unsere eigene Findigkeit und unsere eigenen Gedanken. Und dann spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes, der Lieblingsjünger. Und Johannes und Johannes sind zwar zwei Paar Stiefel, Johannes der Lieblingsjünger und Johannes der Theologe, Aber es macht sich gut, wenn man sich so in die Nähe des Herrn rückt. Das ist ab und zu ja auch unser eigener Ehrgeiz, dass wir sagen, naja, also ich bin dem lieben Gott ja noch 3 Schritte näher als die anderen. Ne? Der Jünger, den Jesus lieb hatte, der in einer besonders innigen Beziehung zu ihm stand, der erkennt ihn dann. Es ist der Herr. Bei den anderen klickert's. 7 Mann auf dem Boot. 1 erkennt, 6 verstehen, 1 reagiert. Petrus. Der schmeißt sich sein Obergewand um die Hüften, bindet es zusammen, springt ins Wasser. Es ist ihm völlig egal, was mit dem Fang geschieht. Es ist ihm völlig egal, was mit den Jüngern geschieht, die noch auf dem Boot sind. Er möchte A, wissen, ist es der Herr? Und zweitens, wenn es ist, möchte er der Erste sein. Wie so oft. Petrus hat ja auch ein bisschen was gut zu machen. Wenn wir uns an die Passionsgeschichte erinnern. Er hat ja ordentlich groß aufgespracht. Ich werde dich nie verlassen. Ich bin der Schönste und der Beste und der Zuverlässigste deiner Jünger. Und dann kam es zur Verleugnung. Und das hat schon genagt in ihm wie ein Biber am Holz. Also ist Petrus derjenige, der am schnellsten und am wichtigsten zu ihm will. Und die anderen Jünger, naja, die reagieren eigentlich normal. Wieso ins Wasser springen? Es sind ja gerade mal 200 Ellen, übersetzt 100 Meter. Die sind noch mit dem Ruderbötchen schnell gemacht. Und das Netz mit den Fischen können wir auch noch hinterherziehen. Wäre es nicht undankbar, dass wir dieses Geschenk, das uns Jesus machte, einfach wieder im See liegen lassen würden? Nein. Also die Jünger kommen auch ans Land. Und dann sehen sie nicht nur die Gestalt des Herrn, sondern auch noch ein Kohlenfeuer mit Fischen drauf und Brot. Die Speisung der 5000 lässt grüßen. Jesus hat sozusagen den Grill schon angeschürt. Woher er den Fisch hat, wissen wir nicht. Aber es ist Fisch auf diesem Grill und Brot. Und er, möchte man meinen, lädt jetzt die Jünger zum Frühstück ein. Vorher aber, sagt er, bringt auch noch von den Fischen, die ihr gefangen habt. Man fragt sich, warum? Wenn schon Fische am Grill sind, warum müssen da noch andere drauf? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass hier einmal die Gabe Gottes, die Fische, die Jesus auf das Kohlenfeuer gelegt hat, in einem Leben wichtig sind. Aber auch, was wir Menschen mitbringen, sozusagen die göttlichen und die menschlichen Fische, ergeben zusammen etwas Ganzes, etwas Funktionierendes, etwas Hilfreiches, etwas Sättigendes. Und er lädt sie dann ein, Petrus, der so da vorne weggeschwommen ist, steigt wieder ins Boot, zieht das Netz an Land, voller großer Fische. Und jetzt kommt's, 153. Welcher Fisch erzählt denn die Netze, die Fische im Netz? Naja, so eine Zahl, 153, war in der Antike einfach für sehr viel. Könnte man sagen. Aber da spielt wieder unser Johannes, der kleine Gedankenspieler, mit. 153, ist das eine Primzahl? Nein, es ist 3 mal 51, aber sie besteht aus Primzahlen. 1 ist eine Primzahl, 5 ist eine Primzahl und 3 ist eine Primzahl. Und dazu noch in der Reihenfolge, wenn man sagt von klein nach groß, 1, 3, 2, wiederum Primzahlen. Es hängt damit, wenn wir jetzt noch die 7 Jünger nehmen, lauter Primzahlen. Und es hängt damit zusammen, dass in der Antike die Zahlenmystik ganz wichtig war. Bei Johannes kennen wir ja auch das Zeichen 666 für das Böse. Man hat versucht, mit Zahlen und insbesondere mit diesen Primzahlen so etwas Magisches, Besonderes, von Menschen nicht ganz fass- und steuerbares aufzubauen. Und so kommt es zu den 153 Fischen, die so viele waren, dass das Netz gar nicht zerriss. Und dann sagt Jesus, kommt, Luther übersetzt und haltet das mal, wenn man es wörtlich übersetzt aus dem griechischen Text, heißt es, wohlan, lasst uns frühstücken. Das tun sie, und sie essen mit ihm, und sie wissen und wissen doch nicht, und sie trauen sich nicht zu fragen, ob es der Herr ist oder vielleicht doch nicht. Dann wussten sie es, aber sprachen es nicht aus. Die Situation kennen wir auch. Dass wir eigentlich ganz gern manches wissen würden, aber uns nicht trauen zu fragen. Die Jünger haben sich möglicherweise nicht getraut, weil sie Angst hatten, sich zu blamieren. Dass Jesus, wenn sie ihn fragen, bist du es wirklich? Sagt ja, habt ihr denn keine Augen im Kopf? Habt ihr keine Ohren am Schädel? Könnt ihr nicht sehen, was gerade geschieht, hören, was ich sage? Sie trauen sich nicht. Und dann verteilt Jesus Brot und Fisch. Es ist immer der Herr, der das zum Leben Nötige gibt, in diesem Fall das Frühstück für die Jünger. Er teilt aus, so wie er sich selber austeilt, wenn wir miteinander Brot und Wein teilen. Es steckt also in diesem Evangelium, das auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch wirkt, eine ganze Menge Erinnerung an Früheres, eine ganz große Konzentration von Theologie, von Handeln Gottes und Leben von uns Menschen. Und eigentlich kann man sich selber in irgendwelcher Weise mit der einen oder anderen Person identifizieren. Manch einer von uns springt auch schnell ins Wasser, um Erster zu sein. Der andere zieht mit dem Boot zuverlässig das Netz. Aber alle schauen sie auf den, der damals am Ufer stand, die Jünger damals und wir heute auch. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.